Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu der September-Ausgabe des Funkmagazins der Gemeinschaftssendung deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Heißt sie heute aus dem Bukarester Funkhaus, Monika Strava am Mikrofon. Der Monat September kennzeichnet nicht nur den Herbstbeginn, sondern ist wie immer ein ereignisreicher Monat. Mitte September hat das neue Schuljahr begonnen. Ende September hat dann in Sächsisch Regen das wichtigste Fest der Siebenbürger Sachsen stattgefunden, nämlich das Sachsen-Treffen, in diesem Jahr unter dem Motto »Mit Mut und Rat auch in der Tat«. Nicht nur in Siebenbürgen kam man zum gemeinsamen Feiern zusammen, auch im Banat, im Banater Bergland, im Altreich und in und um Fünfkirchen gab es viel Gelegenheit zum Feiern. Meine Kollegen vom Funkforum waren auch in diesem Monat fleißig unterwegs, um das Beste festzuhalten, und heute sind wir endlich soweit, um über folgende Themen zu berichten. Zum 26. Mal trafen sich die Siebenbürger Sachsen von nah und fern in der alten Heimat. Die Gemeinde St. Andres bei Temeswar durfte sich vor kurzem über eine besondere Spende freuen. Schüler, Studenten und Lehrkräfte haben in Reschwitza im Banater Bergland den Schulbeginn auf eine ganz besondere Art und Weise gefeiert. In Ungarn plant der Batschkaer Deutsche Kulturverein die Errichtung einer Ulmer Schachtel in Originalgröße in Baie, und in Bukarest wurden vor kurzem 20 Jahre seit der Gründung von Habitat for Humanity in Rumänien gebührlich gefeiert. Das sind, werte Damen und Herren, unsere heutigen Programmpunkte. Ich hoffe, Sie werden uns durch die nächste Stunde treu begleiten. Den ersten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, in Siebenbürgen. Trachtenträger, sächsische Volkstänze, Blaskapellen. Einmal im Jahr treffen sich Siebenbürger Sachsen von nah und fern zu ihrem Fest, dem Sachsentreffen, das vom Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen organisiert wird. Dieses Jahr hat das Treffen am 24. September in Sächsisch Regen stattgefunden. Begonnen hat das Treffen mit dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche, wo auch die Schüler der deutschen Abteilung der Augustin-Mayo-Schule gesungen haben. Die Predigt hielt Stadtpfarrer Hans-Dieter Kraus aus Bistritz. Das Sachsentreffen rundete auch heuer ein reiches Kulturprogramm ab, geboten von Tanzgruppen, Blaskapellen und Bands, die im Freien auftraten. Sie hören einen Bericht von Christina Molnar.
War im Verständnis unserer Väter die Kirche als der Ort ihrer gemeinsamen Anbetung Gottes, ihr Herzstück, die Mitte ihres Lebens. Schon lange vor der Reformation, deren 500-jähriges Jubiläum wir im nächsten Jahr feiern, bezeugten unsere Väter in der Tat das, was der Reformator Martin Luther später in seinem wohl bekanntesten Choral singen sollte, bei dem sich heute noch unsere evangelischen Gemeindeglieder von ihren Kirchenbänken ehrfurchtsvoll erheben. Eine feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen.
Mut und Rat auch in der Tat. Was bedeutet für für Sie und für die evangelische Kirche dieses Motto?
Also es ist ein sehr gut ausgewähltes Motto.
Reinhard Guib, Bischof der evangelischen Kirche AB in Rumänien.
Alle diese drei Hauptwörter, das Wichtige ist aussagen. Ohne Mut, ohne guten Rat auch und ohne tatkräftigen Einsatz ist nichts zu schaffen. Wir wissen, dass unser Herrgott dieses Siebenbürgenland liebt und gern hat, aber auch segnet. Aber wir wissen auch, dass er auch will, dass wir auch was tun, um es zu erhalten, um es zu pflegen, um es schön zu machen. Und solche Feste wie heute, dieses Sachsentreffen hier in Sächsisch Regen, zeigen, dass wir eine Gemeinschaft sind, die zusammenhält, eine Gemeinschaft, die sich regt. Sächsisch Regen, hier haben die Sachsen viel bewegt und sich geregt. Das sieht man auch heute, auch wenn sie eine kleine Minderheit in der Stadt sind, aber Sauerteigwirkung haben. Und dass wir heute in Rehn sind und dieses Fest feiern, das Sachsentreffen, zeigt, dass hier wirklich viel getan wurde. Wir haben die Kinder gesehen, die aufgetreten sind und gesungen haben. Wir haben die Mitarbeiter, die sehr engagiert sind. Wir haben die schöne Kirche, die gepflegt und restauriert wurde, sehen dürfen. Und das zeigt, dass hier nicht nur wirtschaftliche Leute, sondern auch einsatzfreudige, tatkräftige Leute sind, die Mut gehabt haben, die Dinge anzugehen und nicht nur alles unserem Herrgott überlassen haben. Und gewusst haben, dass sie mit dieser Tatkraft auch Beispielcharakter haben. Denn nicht nur die Rehner, inzwischen haben sie auch die Gemeinden um Rehn herum zusammengestellt und bilden heute einen Gemeindeverband. Also die Wirkung ist weitergegangen. Das hat gute Früchte getragen, sodass alle Kirchen im Umfeld von Rehn restauriert wurden und die Gemeinden sehr treu zum Gottesdienst kommen und die Gemeinschaft pflegen. Das hat Vorbildcharakter, auch für unsere Kirche. Ich wünschte mir, dass es überall in Städten und auch in den Diaspora-Gebieten so ist wie in Rehn. Ich denke, das können wir lernen, dass Leben wachsen kann, auch nur dort, wo wir tatkräftig, wo wir mit Mut und auch sich und auch beraten lassen und auch einen guten Rat Gottes hören und seinen Willen auch befragen, dann getrost in die Zukunft schauen. Da müssen wir keine Angst haben, was morgen kommt.
Die 26. Ausgabe des Sachsentreffens findet dieses Jahr in Sächsisch Regen statt. Wie hat man diese Ortschaft eigentlich dafür ausgewählt? Winfried Ziegler, Geschäftsführer des Siebenbürger Forums.
Das läuft immer so ab, dass sich die Ortschaften selbst bewerben, besser gesagt die Foren aus einer Ortschaft bewerben sich und sagen, wir möchten gerne, dass das Sachsentreffen zu uns kommt. Das läuft im Prinzip immer 2 Jahre vorher und dann beschließt man, welches in Frage kommt. Und ich bin jetzt froh, dass wir das zweite Mal einen Ort aus Nordsiebenbürgen haben. Wir hatten schon ein Sachsentreffen in Bistritz und dass es jetzt heuer in Sächsisch Rehn ausgetragen wird.
Welche Rolle hat für diese kleinen, geschrumpften Gemeinschaften dann, dass so ein großes Treffen dann hier organisiert wird und dass so viele dann herkommen?
Ich denke, es ist ganz wichtig für das Selbstwertgefühl einer kleinen und geschrumpften Gemeinschaft, dass sie nicht den Eindruck haben, ganz am Rand zu liegen und vergessen zu sein, sondern dass sie sehen, dass sie einmal im Mittelpunkt stehen und alle zu ihnen kommen.
Die Gastgeber dieses Jahr durften auch das Motto auswählen.
Ja, das Motto dieses Jahres klingt ein bisschen anders als die der letzten Jahre. Das Motto lautet nämlich mit Mut und Rat auch in der Tat. Von der Stimmung her klingt es altertümlich, aber vom Inhalt her ist es eigentlich ein sehr zukunftsweisendes Motto, weil es letztendlich also um die Tat geht und uns vor Augen führt, dass wir eigentlich etwas tun sollten und etwas tun müssen für die Zukunft.
Was war das Anliegen der Veranstalter? Was wollten Sie dieses Jahr besonders hervorheben und ins Programm nehmen?
Für uns war es ganz wichtig, dass wir dieses Jahr viel auch für Kinder und Jugendliche anbieten, wie das Puppentheater, das läuft. Wir hatten Kinderprogramm, ein separates das extra Kinderprogramm und Kinderbetreuung. Natürlich, die Jugendlichen tragen das ganze Kulturprogramm und sie können nachher aber auch selbst allein feiern, nämlich beim Tanzgruppentreffen, wo nachher neben Sächsisch Rehn auf einer Gemeinde alle Tanzgruppen zusammenkommen. Das waren ein paar Punkte, die für uns wichtig sind. Genauso auch, dass die Festrednerin nicht aus der alten Generation stammt, sondern Christiane Neubert, jemand jüngeren Alters ist, der dann ein bisschen noch hoffentlich neue Ideen einbringt. Also dass das Ganze ein bisschen variiert vom Kulturprogramm, ist auch einer der Höhepunkte, das Konzert von Ricky Dandel, der jetzt nach Jahren wieder hier für uns konzertiert.
Ich bin Paul Binder, ich bin stellvertretender Vorsitzender im Deutschen Jugendverein von Siebenbürgen. Und wir sind heute hier in 60 Rehen und haben im Namen aller Jugendforen aus Siebenbürgen haben wir einen Jugendkaffee vorbereitet und einen Fotostand. Es ist unser kleiner Beitrag, den wir für das Sachsentreffen 2016 vorbereitet haben. Es ging uns einfach darum, ein bisschen in Kontakt mit den Leuten zu treten, die zu dem Sachsentreffen gekommen sind. Wir haben ein bisschen Kuchen angeboten, einen guten Kaffee und einen Tee für die Leute, die das gerne haben wollten oder einen Apfelsaft. Ja, die Leute sind zu uns gekommen, alle Altersgruppen waren vertreten. Ich denke, es hat ihnen geschmeckt.
In welchem Maße gelingt es, die Jugendlichen einzubinden in die Organisation des Sachsentreffens und sie auch für die Teilnahme zu motivieren?
So viel ich das nachvollziehen kann, gelingt es den meisten Jugendforen, das sehr gut über die Tanzgruppen zu machen, weil es eine konstante, sag ich mal, Veranstaltung ist, die man macht. Es gibt ja mehrere Gelegenheiten, über das Jahr hinweg mit der Tanzgruppe irgendwo aufzutreten. Ich als Vorsitzender des Jugendforums in Kronstadt habe ein bisschen auch eine andere Sicht, weil wir keine Tanzgruppe haben und versuchen immer Jugendliche auch über andere Schienen anzuziehen. Es ist nicht immer leicht, aber dadurch, dass die meisten Jugendliche in die deutschen Schulen gehen, auch wenn sie nicht der Minderheit angehören, sind sie sehr offen für solche Themen, was Siebenbürger Sachsen und deutsche Geschichte oder Minderheitengeschichte in Rumänien anbelangt, kann man sie eigentlich relativ mit einem guten Programm relativ schnell ansprechen und sie werden aufmerksam und haben meistens sehr, sehr gute Ideen.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Am 12. September hat landesweit das neue Schuljahr 2016-2017 begonnen. Am ersten Sonntag nach Schulbeginn, nämlich am 18. September, kamen Schüler, Studenten und Lehrkräfte aus Reschica in der römisch-katholischen Kirche Maria Schnee zu einer heiligen Messe zusammen, die ihnen allen gewidmet war. Unser Kollege Gerhard Kwojka von Radio Reschica war auch dabei und sprach anschließend mit dem Universitätsprofessor Christian Paul Kjontsch.
Die Veranstaltung, die Heilige Messe, war und ist eine Tradition hier in der Reschicarer Gemeinde in den letzten Jahren geworden. Und sie spricht entsprechend alle Beteiligten, Schüler, deren Eltern und Lehrkräfte an. Mein Standpunkt seitens der Lehrkräfte ist, dass wir genauso wie auch die Schüler seitens von den Lehrkräften, auch wir seitens der Kirche, seitens unseres Pfarrers einen entsprechenden Energiezuschuss für diesen neuen Weg, für diesen neuen Start in der Schuljahr 2014 erhalten haben.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, in die Temescher Gemeinde St. Andres. Hier wurde am Sonntag ein Kreuz im ehemaligen Pfarrhaus der katholischen Ortskirche eingeweiht. Es geht dabei um eine Spende der Heimatortsgemeinschaft aus Deutschland für das neue Ortsmuseum der Gemeindeverwaltung, das nun hergerichtet wird. Es berichtet unser Kollege Adi Ardelan von Radio Temeswar.
St. Andres ist eine Gemeinde wenige Kilometer nordwestlich von Temeswar. Wie der Name der Ortschaft es verrät, ist die katholische Ortskirche dem heiligen Apostel Andreas geweiht. Gegründet wurde der Ort 1730 infolge der Kolonisierung des Banats und zu den guten alten Zeiten lebten dort rund 3600 Deutsche. Heute zählt die deutsche Gemeinschaft in St. Andres, wenn man sie noch so nennen kann, nur mehr 14 Seelen und die meisten davon sind alte Menschen. Auch die katholische Kirchengemeinde ging stark zurück. Seit 1991 gibt es in St. Andres keine selbstständige Pfarrei mehr. Die Kirchengemeinde ist seither eine Filiale der Temeswarer Pfarrei Mehalla. Das ehemalige Pfarrhaus gegenüber der Kirche neben dem Rathaus wurde von der Gemeindeverwaltung zurückgekauft und darin soll ein Museum hergerichtet werden.
Das ist eigentlich geeignet und gedacht für ein Dorfmuseum zu machen,
erklärt der Vorsitzende der Heimatortsgemeinschaft der St. Andreser aus Deutschland, Sepp Guschi.
Im rechten Teil da ist es eine Bibliothek und im linken Teil sind die Räumlichkeiten zur Verfügung für andere Sachen, wo auch Bücher drin sein. Es war so gedacht, dass ein Teil, wo jetzt die Bibliothek untergebracht ist, dass die rumänische Abteilung da ihre Trachten und Gegenstände, was sie hat, daherbringt. Und der linke Teil für die deutsche Abteilung, dass wir eine Bauernstube machen, ein Vorzimmer, einige Geräte, dass das halt für die deutsche Abteilung da gewesen ist. Aber leider ist die Bereitschaft von der Gemeinde sehr gering.
Um das Wohlwollen der Gemeindeverwaltung ein bisschen zu fördern, spendete die HOG für das neue Dorfmuseum ein Kreuz mit einer Plakette, worauf die Namen aller Pfarrer festgehalten sind, die in der katholischen Kirche in St. Andreas gewirkt haben.
Wir haben das Kreuz aus Deutschland mitgebracht. Das wurde angefertigt von Herrn Dettlinge vor 70 Jahren und es stand auf einem Grabmal. Und da die Familie das nicht mehr betreuen konnte und weggezogen ist, habe ich gesagt, was sie mit dem tun, und sie haben gesagt, das wird entsorgt. Dann habe ich gesagt, das gefällt mir nicht und ich habe da andere Dinge, ich will das in meine Heimat dort nach St. Andreas bringen und im Pfarrhaus auf die Wand anbringen. Das wurde dann restauriert, wurde hierher gebracht und jetzt wurde eine Plakette mit allen Geistlichen von St. Andreas, von unserem Landsmann Franz Wissens, der wo einen Betrieb hat, wurde die Plakette eingraviert, befestigt und heute ist der Tag der Einweihung.
Als eine Filiale zunächst von Jahrmarkt, danach von Merzedorf und Neubeschenova startete die örtliche katholische Kirchengemeinde 1730. Zwischen 1785 und 1991 dienten dann der Reihe nach insgesamt 15 Pfarrer. Heute ist die Pfarrei aus St. Andreas ein Teil der Ortsgeschichte, die auf einer Plakette, auf einem Kreuz im ehemaligen Pfarrhaus der Gemeinde, dem heutigen Dorfmuseum, verewigt ist. Die Heimatortgemeinschaft aus Deutschland ist weiterhin bestrebt, den Herkunftsort ihrer Mitglieder zu unterstützen. HOG-Vorsitzender Sepp Goschi war den ganzen Sommer lang in St. Andreas und legte Hand an, dort wo er nur konnte.
So in allen Dörfern ist der Kirchenzustand wünschenswert, weil hier sehr feucht ist und die ganzen Wände feucht sind und der Mörtel fällt ab. In der Kirche wäre viel zu machen, hier im Museum und sonst. Wir sind zurzeit auf dem Friedhof und tun die Kapelle sanieren, also oben abdichten, weil der Sturm am 19. August sehr heftig war mit Hagel und da hat es reingeregnet. Und wir tun jetzt da oben die Kapelle abdichten, die Dachrinnen erneuern und den Abfluss von der Kapelle, dass das Wasser nicht neben den Mauern stehen bleibt da und feucht ist und dann im Winter friert und dann wieder die Mauern sich reißen, tun wir jetzt da auch die Abflussrinnen, neue Abflussrinnen gießen, dass die Feuchtigkeit mehr von der Kapelle weg ist. Und was ein jährliches Problem ist, ist der Friedhof. Jedes Jahr müssen wir uns um neue Friedhofwärter kümmern. Immer versprechen sie, sie mähen den Friedhof und halten den imstande. Und dann jedes Jahr erfüllt die Pflicht sich nicht, die kommen ihren Sachen nicht nach. Sie wollen das Geld holen und holen es auch. Und dann haben wir jedes Jahr das Gleiche. Aber das ist nicht nur in St. Andreas, das ist in den meisten Orten, dass die Friedhofpflege nicht dem entspricht, was es eigentlich sein sollte.
Sepp Goschi ist nicht der Einzige, der aus Deutschland in seinen Heimatort zurückkehrt, doch er zählt zu den wenigen, die noch eine Unterkunftsmöglichkeit im Dorf haben, denn die meisten Landsleute haben die Verbindung zu St. Andreas aufgegeben.
Es kommen immer wieder welche, wenn man auf dem Friedhof den ganzen Tag ist und arbeitet, dann sieht man, es kommen ständig welche Leute hierher, wo auch die Kinder oder die Enkelkinder mitkommen. Aber das ist nur eine kurze Visite hier, meist auf dem Friedhof, wo sie dann zu ihrer Vorfahren an die Gräber gehen, da eine Kerze anzünden oder einen Strauß Blumen hinlegen. Es sind nur kurze Besuche hier, weil St. Andreas leider eine Großgemeinde ist. Die haben nicht einmal eine Unterbringung, kein Hotel, aber nicht einmal eine Herberge, wo die Leute vielleicht übernachten können. Die meisten sind dann eine, zwei Tage in Temeswar, schauen sich die Stadt an, die kommen nur kurz raus auf den Friedhof, fahren vielleicht einmal durch das Dorf, um ihre ehemaligen Häuser anzuschauen oder der Verwandten ihren und sind dann wieder weg. Also der Aufenthalt von den Besuchern hier ist ganz kurze Zeit. Auf der anderen Seite kommen noch einige Ältere, die wo nach Bad Kalatscha fahren und sich da eine Zeit lang behandeln lassen.
Die ehemaligen Gemeindebewohner treffen sich in Deutschland einmal im Jahr. Jedes zweite Jahr kommen sie mit allen Banater Schwaben in Ulm zusammen und in den anderen Jahren werden die Heimatortstreffen organisiert, so HOG-Vorsitzender Goschi weiter. Doch das Zugehörigkeitsgefühl geht mit seiner Generation zugrunde, stellt er mit einem bitteren Ton in seiner Stimme fest.
In den Unpartzahljahren, da gibt es die St. Andreaser Treffen und dann immer wechselhaft einmal in Freiburg im Breisgau, wo sehr viele sich angesiedelt haben, und dann in Nürnberg, Schwabach, da, wo ein anderer großer Teil wohnhaft ist von den St. Andreasern. Und da haben wir noch den Kirchenchor, haben wir noch die Blaskapelle. Bis vor kurzem haben wir immer dann, dass die Jugend auch mitzieht an den ganzen Feiern. Haben wir Gassenfußballturnier organisiert, so wie früher spielen die Gassen gegeneinander, dass die Jugend auch dazu kommt. Aber leider der Halt in der Jugend, weil die ja nicht zusammen aufgewachsen sind, ist halt nicht mehr der Geist, der bei uns geprägt hat, wo wir hier gewohnt haben, wo wir zusammen in die Schule gingen, wo wir zusammen zur Erstkommunion, zu den Ratschbuben, bei den drei Königen oder bei den Hirten waren. Die Gemeinschaft, die ist leider passé.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den nächsten Aufenthalt machen wir nun, werte Damen und Herren, in Ungarn. Der Batschka Deutsche Kulturverein plant die Errichtung einer Ulmer Schachtel in Originalgröße auf dem Gelände des Ungarn-Deutschen Bildungszentrums in Baye. Das Projekt solle nach ersten Schätzungen 20 Millionen Forint kosten. Der Verein sammelt dazu auch Spenden. Unser Kollege Christian Erdey von Radio 5 Kirchen sprach mit dem Ideeninhaber und Projektleiter Alfred Manns, der die drei großen Ziele des Projekts erläuterte.
Zuerst war das so eine verrückte Idee, aber dann hat sie schon so gewisse Realität gewonnen. Und heute haben wir eigentlich in den Watschka-Spuren angekündigt, das Projekt. Wir haben drei Ziele eigentlich dadurch mit diesem Projekt. Einmal wollten wir in Beuer ein Denkmal für die Ungarn-Deutschen setzen. Wir haben da kein besonderes Denkmal für unsere Ahnen. Beuer liegt an der Donau. Wir wissen ja, mit der Ulmer Schachtel sind ja unsere Vorfahren gekommen. Das UBZ ist übrigens in der Donaustraße. Also das passt jetzt alles sehr gut zusammen. Zweitens wollten wir damit auch eine touristische Attraktion. Soviel ich weiß, gibt es in Ungarn keine Ulmer Schachtel in Originalgröße. Kleinere Schachteln gibt es, das wissen wir, 1-2 Meter und so weiter. Drittens, was vielleicht für mich als Lehrer auch sehr wichtig oder noch am wichtigsten ist, wir wollen das Ganze mit Leben füllen. Wir stellen uns das so vor, dass dort ein Lernort entsteht.
Aber nicht nur für Schüler, meinten Sie?
Nicht nur für Schüler, natürlich auch für alle Interessenten, für Touristen, für Gäste. Wir haben da überlegt, wollen wir die Schachtel dann an der Donau platzieren? Aber man weiß ja, Vandalismus und so weiter und so fort. Und da haben wir gedacht, der beste Platz wäre auf dem Schulgelände innerhalb des Zaunes und sicherlich würden wir dadurch unseren Schülern eine gute Möglichkeit bieten. Volkskundestunden könnten dort, Geschichtestunden könnten dort abgehalten werden. Die Ulmer Schachtel, das ist ja 20 mal so 5 Meter, so planen wir das ohne Ruder. Und da gab es ja eine Bootshütte und diese Bootshütte könnte dann als ein Raum dienen, als ein Unterrichtsraum, Klassenraum dienen. Natürlich müsste das isoliert werden, muss heizbar sein. Und wir stellen die ganze Ulmer Schachtel wie ein Lehrpfad vor. Nicht so ein Lehrpfad, wie das jetzt in Schomberg errichtet worden ist. Aber das ist ja groß genug mit Stationen, mit interaktiven Stationen. In der Bootshütte 4, da stellen wir das mit Internetverbindung und so weiter vor. Und draußen wären dann noch 4 Stationen. Und da würden wir solche Inhalte natürlich, unsere ganze Einwanderungsgeschichte einerseits zeigen, aber andererseits auch die Gegenwart, also wo wir jetzt stehen.
Das haben sich ja auch viele zusammengetan, zum Beispiel der Batschka Deutsche Kulturverein. Dann haben Sie auch, glaube ich, den Verband der deutschen Selbstverwaltungen erwähnt. Das Ganze soll aber auch finanziert werden. Um die 18 oder 20 Millionen Forint soll dieses Projekt kosten. Woher kommt dann das Geld?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Ausgangspunkt ist natürlich also die deutsche Selbstverwaltung der Stadt Beuer. Da haben wir eine eigene Stiftung, die Stiftung für das Ungarn-Deutschtum im Komitat Batschkischkun, beziehungsweise der Batschka Deutscher Kulturverein. Diese Organisation können so ein Drittel der Kosten bieten. Und dann rechnen wir mit Bewerbungsgeldern, haben noch nichts Konkretes. Und wir starten auch eine Spendenaktion, und zwar ein bisschen in spielerischer Form. Ulm-Beuer, das sind 1100 Kilometer auf der Donau. Und man kann quasi virtuelle Flusskarten kaufen. Ein Kilometer kostet dann 1000 Forint, aber man kann auch für 5000 oder 10.000 auch kaufen. Und wir sind mal sehr gespannt, ob da noch Privatpersonen, aber auch Institutionen oder Vereine oder sonst Leute da sind, die dafür opfern, beziehungsweise für die das auch wichtig ist.
Also es ist spannend, ob Leute dafür Geld ausgeben werden, aber können Sie einschätzen vielleicht, bis wann das fertiggestellt werden sollte oder könnte?
Jetzt, nach dem jetzigen Stand, und da sind wir ja jetzt bei Stunde Null im Projekt, jetzt wurde das ja angekündigt. Ich könnte es mir vorstellen, wenn alles gut läuft, in 2 Jahren oder wenn es länger dauert, in 3 Jahren, damit fertig zu werden.
Den nächsten Aufenthalt machen wir nun, werte Damen und Herren, im ungarischen Szekszárd. Theaterfreunde dürfen sich endlich freuen. Die Sanierung der Deutschen Bühne Ungarn ist abgeschlossen. Das aus mehr als 200 Millionen Forint komplett renovierte Theatergebäude in Szekszárd wurde am 21. September feierlich mit einer Premiere eingeweiht. Aus diesem Anlass stellte das Ensemble Lessings Nathan der Weise auf die Bühne. Die offizielle Übergabe mit dem Beauftragten der Deutschen Bundesregierung für Minderheiten, Hartmut Kosik, und dem ungarischen Minister für humane Ressourcen, Zoltán Balogh, fand am 28. September statt. Mit der Intendantin der Bühne, Ildikó Frank, sprach vor der Premiere unsere Kollegin Eva Gerner von Radio 5 Kärchen.
Das Haus ist funkelnagelneu, ja. Neu gemacht, schön renoviert. Ist es fertig? Gab es Probleme oder ist man jetzt glücklich?
Man ist glücklich damit, ja. Wir haben es am 15. August angefangen zu benutzen und natürlich während der Arbeit entdecken wir Sachen, die dann verbessert sein können, aber das machen wir ja immer. Wir haben uns noch nicht eingelebt, aber das wird schon.
Was wurde definitiv gemacht?
Oh, fast alles. Also ich kann jetzt aufzählen. Also die Fassade, der Zuschauerraum, neue Sessel, 20 extra Sessel, damit wir 100 Leute empfangen können. Die beiden Foyers wurden neu gestrichen und ein bisschen vergrößert auch. Die Büros mit neuen Möbeln, die Garderoben für die Schauspieler mit neuen Möbeln. Fenster, Türe.
An der Technik wurde nichts geändert, so Bühnentechnik oder sowas. Also jetzt hat man sich auf das Haus konzentriert.
Ja, auf das Haus im Prinzip, aber auch was Bühnentechnik betrifft, also die Tonanlagen, die haben wir neu bekommen und die ganzen Kabeln wurden, aber das sieht man natürlich nicht, aber es ist wichtig, weil das Haus wurde ja 94 übergeben und seitdem sind ja 22 Jahre vergangen, seitdem wurde nichts gemacht und es war jetzt höchste Zeit und wir freuen uns sehr.
Und damals, 1994, war die erste Premiere, womit dieses Haus eröffnet wurde, im Dabeisein des Präsidenten der Republik, Árpád Göncz. Und die Premiere war Nathan der Weise. Und das ist in diesem Jahr und heute Abend auch der Fall. Ist das kein Zufall?
Nein, kein, sowas kann kein Zufall sein. Nein, das wurde mit dem Träger, mit der Leitung der LDU besprochen. Also eigentlich war das sein Wunsch, dass wir das wieder aufführen, weil es symbolisch vielleicht Glück bringt. Ich meine auch, ich glaube auch an solchen Sachen und weil das Stück ja auch so höchst aktuell ist. Heute habe ich erfahren, dass gerade heute, der 21. September, ist Weltfriedenstag. Und zu diesem Tag dann dieses Stück aufführen und zu diesen Zeiten, das finde ich schon sehr gut und richtig.
Ja, und heute ist die LDU hier eingeladen, genau. Nicht? Heute sitzt die ganze LDU in dem Zuschauerraum.
Genau, die wollen das Haus sehen und natürlich auch uns.
Was wird jetzt in dieser Inszenierung von einem serbischen Regisseur mit ungarndeutschen, ungarischen und deutschen Schauspielern, was wird akzentuiert an diesem Stück? Ist das die Toleranz oder was ist das, was jetzt so besonders zum Ausdruck kommt?
Ja, natürlich, die Toleranz und das Menschliche und dass eigentlich jeder Mensch sein Problem hat, der ständige Kampf für jeden Mensch mit den Problemen, die er halt hat und mit denen man kämpfen muss. Also wir sind gleich im Sinne, dass wir haben unsere Leiden und Probleme alle.
Und Iliko Frank, die Intendantin, spielt auch im Stück mit, ja, nicht? Also diesmal auch als Schauspielerin, nicht nur als Leiterin des Hauses.
Ja, eine kleine Rolle. Eigentlich die Frauenrollen, alle drei Frauenrollen sind ziemlich klein. Aber meine ist die kleinste, aber das war so auch Alterssache. Ich bin ja die älteste von den Schauspielerinnen und dann habe ich diese Rolle gekriegt, die Sita, Saladins Schwester. Ich habe drei Szenen, aber alle drei machen mir Spaß und es toll, mit diesen Kollegen zu spielen.
Wie setzt sich das Ensemble zusammen? Tatsächlich Ungarn, Ungarndeutsche, Deutsche, Österreicher mit einem Serbisch, also international?
Total international. Und das ist die Sache, die ich als erste erwähnen würde, was mir am meisten hier Spaß macht an diesem Haus.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Am 14. September 2016 feierte die Organisation Habitat for Humanity in der Residenz des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Werner Hans Lauck, ihren 40. Geburtstag. Die Organisation, die seit 1996 in Rumänien mit eigener Niederlassung vertreten ist, veranstaltet in Rumänien alljährlich das Big Build-Projekt, in dem sich bedürftige Familien gemeinsam mit Freiwilligen aus der ganzen Welt eigenen Wohnraum errichten. Traditionell reisen zu diesem Anlass auch zahlreiche Freiwillige aus Deutschland nach Rumänien und helfen ehrenamtlich auf den Baustellen. Das diesjährige Big Build-Projekt in Rumänien wird vom 3. bis zum 7. Oktober 2016 in Bacău stattfinden. Wir waren bei der Feier auch dabei und berichten darüber. Jedes Kind hat ein Recht auf Gesundheitsversorgung, Bildung, angemessene Lebensbedingungen, Ernährung und Kleidung, eine menschenwürdige Wohnung und soziale Sicherheit. Das besagt die UN-Kinderrechtskonvention, die am 20. November 1959 in der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde. Die internationale Hilfsorganisation Habitat for Humanity ist seit 40 Jahren bestrebt, diese Ziele auch zu verwirklichen. Gemeinsam mit Sponsoren und Freiwilligen werden in nachhaltigen Projekten einfache und finanzierbare Häuser mit und für Menschen gebaut. Seit nunmehr 20 Jahren ist Habitat for Humanity auch in Rumänien tätig. Die Organisation setzt sich dafür ein, dass sich jeder ein Dach über dem Kopf leisten kann, so der Organisationsleiter Mario De Mezzo. Er selbst sei Vater, betont er in seiner Ansprache und wisse, wie wichtig es für Kinder sei, in einem sicheren Zuhause aufzuwachsen. Mithilfe zahlreicher Spenden und dem unermüdlichen Einsatz von Freiwilligen konnten bisher 64.000 Menschen in Rumänien einfache, aber sichere Wohnungen beziehen. Ein ganz großes Herz für Kinder, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, hatte in den vergangenen Jahren die Warenhauskette Kaufland Rumänien. Der Geschäftsführer von Kaufland Rumänien, Marco Hössel, unterstrich in seiner Rede, dass gerade die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ihren Blick vor den Problemen der anderen nicht verschließen dürften. Die Erinnerung an seine glückliche Kindheit habe ihn dazu bewogen, bei dem nun anstehenden groß angelegten Häuserbauprojekt Big Build in Bacău mitzumachen.
Benjamin Franklin hat einmal gesagt, ein gutes Gewissen ist ein ständiges Weihnachten. Als kleines Kind habe ich mich immer auf Weihnachten gefreut. Draußen lag Schnee, vormittags habe ich mir Schneeballschachten geliefert. Dann ging es nach Hause vor den wohligen Kamin mit heißem Kakao und abends sind wir in die Kirche. Es gab Geschenke, gutes Essen, das Haus war geschmückt, alle waren fröhlich. Es roch nach Keksen und meine Mutter spielte einmal im Jahr Mundharmonika. Und abgesehen von der musikalischen Folter meiner Mutter, wie gesagt, sie spielte nur einmal im Jahr Mundharmonika, hatte ich das Glück, in einem eigenen Zuhause aufzuwachsen. Dieses Jahr wird dank unserer aller Hilfe dieses Glück auch 40 rumänischen Familien zuteil. Und damit das erste Weihnachten im eigenen Haus auch besonders schön wird, werden wir von Kaufland hier zusätzlich noch einen Einkaufsgutschein im Wert von 1.000 RON pro Familie zur Verfügung stellen. Weihnachten kann schon was Schönes sein. Es sollte aber kein Privileg sein, eine schöne Weihnachtszeit zu verbringen. Abgesehen davon fühlt es sich auch echt gut an, ein gutes Gewissen zu haben.
Das groß angelegte Projekt Big Build, koordiniert von Habitat for Humanity in Zusammenarbeit mit Kaufland Rumänien, findet in Bacău vom 3. bis zum 7. Oktober statt. Hier soll der Tag des Wohnens auf der Baustelle gefeiert werden, denn das Projekt Big Bill 2016 hat ein ehrgeiziges Ziel, so die Vertreterin der Sponsoring-Abteilung von Kaufland Rumänien, Anna Katharina Scheidereiter.
In 5 Tagen werden wir 40 Häuser für arme Familien bauen. Und es ist ein ganz spezielles Projekt, denn es wird um eine schnelle Bauweise gehen. Das heißt, es wird 40 Häuser in 5 Tagen gebaut werden. Und das ist ein europäischer Rekord. Den hat es noch nie gegeben auf dem europäischen Kontinent. Und wir sind sehr stolz, dass es ausgerechnet in Rumänien stattfinden wird. Wir sind strategischer Partner Kaufland Rumänien mit Habitat for Humanity zusammen, die Organisatoren sind. Aber insgesamt werden, ich glaube, über 800 Freiwillige teilnehmen aus überall aus der Welt, aus ganz Europa, Afrika, Amerika. Also es wird ganz, ganz international sein.
Gastgeber des Empfangs anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Habitat for Humanity weltweit und der 20 Jahre seit der Gründung der Organisation in Rumänien war der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Werner Hanslaug. Mit Habitat for Humanity feiere man mit einer wichtigen zivilgesellschaftlichen Organisation, die sich seit 20 Jahren in Rumänien dem elementar wichtigen Thema Recht auf Wohnen widmet.
Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass gerade Projekte wie Habitat for Humanity, das heißt Wohnen für Familien, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sondern zu denjenigen gehören, die dringend Unterstützung und Hilfe brauchen, dass das gemacht wird und dass das in diesem Jahr und in den Folgejahren und schon davor mit dem strategischen Partner, dem deutschen Unternehmen Kaufland, hier gelingt, ist eine besondere Freude für mich. Es zeigt auch, dass gerade deutsche Unternehmen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch und gerade hier in Rumänien bewusst sind. Es geht darum, dass gerade die Menschen in der Gesellschaft, die besonders anfällig sind für die Unbillen des menschlichen Lebens, auch Unterstützung bekommen. Und Wohnen ist ein ganz elementares Bedürfnis und auch ein Recht, das es durchzusetzen gilt für möglichst viele Menschen. Davon hängt ja auch im praktischen Leben ganz viel ab. Zum Beispiel die Frage, ob man hier in Rumänien einen Ausweis bekommt und damit auch Zugang zu Sozialleistungen, zu Bildung, zum Gesundheitswesen hat. Von daher kann man die Bedeutung und die Wichtigkeit dieses Projekts gar nicht hoch genug einschätzen.
Die Übernahme ökologischer und sozialer Verantwortung sei ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik von Kaufland Rumänien, aber auch das gesellschaftliche Engagement, so der Geschäftsführer von Kaufland Rumänien, Marco Hössel.
Wir alle und insbesondere wir als Kaufland müssen soziale Verantwortung übernehmen. Aus großem Erfolg entsteht auch die Verpflichtung eines sozialen Engagements. Neben den über 100 sozialen Engagements dieses Jahres freuen wir uns deshalb besonders, dass wir bereits im 2. Jahr strategischer Partner von Habitat for Humanity sind und wir werden dies auch zukünftig sein.
Habitat for Humanity möchte auch weiterhin in Rumänien einfache, aber sichere Häuser für benachteiligte Familien bauen. Nach offiziellen Angaben sind 35% der Häuser hierzulande in marodem Zustand und dringend reparaturbedürftig. In den Städten zu leben bedeutet oftmals in beengten Apartmentkomplexen zu wohnen. Die meisten Wohnungen sind von niedriger Qualität. Der Zustand der Häuser verschlechtert sich zusehends. Es kommt nicht selten vor, dass eine 8-köpfige Familie in einer 2-Zimmer-Wohnung lebt. Instandsetzungen, vor allem von Heizungsanlagen und Dächern, sind dringend notwendig. Deshalb möchte Habitat for Humanity auch künftig ihre Arbeit in Rumänien fortsetzen, um vor allem den Kindern einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und hiermit sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der September-Ausgabe des Funkmagazins der Gemeinschaftssendung deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn angekommen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Stunde mit uns verbracht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Ihnen nochmals aus dem Bukarester Funkhaus Monika Strava. Der Monat September neigt sich nun langsam dem Ende zu. Der Monat Oktober wird uns sicherlich mit weiteren interessanten Ereignissen überraschen, über die die Funkforum-Redakteure berichten werden. Zur Oktoberausgabe des Funkmagazins erwarten wir Sie dann Ende des Monats. Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen all meiner Kollegen alles erdenklich Gute, beste Gesundheit, viel Frohsinn und Schaffenskraft. Bis bald, werte Damen und Herren, auf Wiederhören.
Funkmagazin. eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.